Was habe ich mich darauf gefreut, mit euch heute Abendmahl zu feiern. Das war mein echtes Bedürfnis. So begann das letzte Abendessen Jesu mit seinen Jüngern. Mit diesen Sätzen. Und dann sagte er, bevor ich leiden muss. Jesus wusste, nach diesem Fest, nach diesem Essen beginnt für ihn die schlimmste Zeit für ihn auf dieser Erde. Gefangennahme, Folter, Schmerzen, Tod. Und darum diese Sehnsucht in seinem Herzen, noch ein letztes Mal mit seinen besten Freunden zusammen Abendessen, zusammen feiern. Und wenn man den Bericht in Evangelien liest, dann spürt man richtig die Spannung in den Gedanken und im Herzen von Jesus. Er weiß, einer von diesen 12 engen Freunden wird mich gleich verraten. Und sie feiern nicht irgendein Fest. Sie feiern das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote. Und aus diesem jüdischen Traditionsfest wurde dadurch das Abendmahl, das wir gleich feiern werden. Und den ganzen Sinn seines Auftrages packt Jesus in dieses Fest. Die Israeliten hatten vor vielen Jahrzehnten von Gott den Auftrag bekommen, das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote zu feiern. Sie sollten sich daran erinnern, dass Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat. Und das Fest diente dazu, den Kindern und Jugendlichen deutlich zu machen, wer dieser Gott ist und was dieser Gott für sie getan hat. Wir wissen, der Pharao wollte die Israeliten nicht ziehen lassen. Der wollte sie aus dem Frondienst nicht entlassen. Und so schickte Gott eine Plage nach der anderen. Doch der Pharao blieb hart. Und dann kam die letzte Nacht. Und in dieser letzten Nacht dort in Ägypten sollten die Israeliten Brote ohne Sauerteig backen und je nach Familiengröße ein oder mehrere Lämmer schlachten. Je Familie starb also mindestens ein Lamm. Die Brote hatte Gott zur Wegzehrung vorgesehen, doch das Fleisch sollte sofort gegessen werden. Es sollte nichts übrig bleiben. Sie sollten satt losgehen, mit vollem Bauch in die Freiheit. Und das Blut der Lämmer, das brauchten sie zum Überleben. Gott hatte durch Mose den Israeliten sagen lassen, in dieser Nacht wird der Todesengel durch die Straßen Ägyptens gehen und alle erstgeborenen Männer töten. Nur an den Türen, die mit dem Blut der Lämmer eingestrichen waren, würde dieser Engel vorübergehen. Wer an diesem Tag also leichtfertig mit den Regeln Gottes umgegangen ist, wer das Brot in seinen Rucksack gepackt hat, wer das Lamm geschlachtet hat, wer das Fleisch gegessen hat, doch die Schweinerei mit dem Blut nicht machen wollte, dessen erstgeborener Sohn starb in dieser Nacht. Nur das Blut an den Türpfosten garantierte das Überleben. Und dieses Erinnerungsfest, dieses Befreiungsfest feiert Jesus gerade mit seinen Jüngern. Und dann passierte Folgendes. Er nahm das Brot und sagte, wie ich dieses Brot breche, wird mein Leib zerbrochen werden. Denkt daran, solange ihr das Brot esst. Jetzt stellt euch vor, was diese Worte in den Köpfen und Herzen dieser Jünger ausgelöst haben muss. Es wäre das Gleiche, als wenn ich heute hier ein ganz anderes Abendmahl feiern würde mit euch. In jener Nacht in Ägypten starben viele Lämmer, damit die ältesten Söhne überleben konnten. Dieser Gedanke war in den Köpfen der Männer dort am Tisch von Jesus. Denn sie feierten ja nicht zum ersten Mal Passa, das feierten sie jedes Jahr. Die Erinnerung der Befreiung aus Ägypten war da, als Jesus plötzlich von sich selber sprach. Damals starben Lämmer, doch wie ich dieses Brot breche, wird mein Leib zerbrochen werden. So wie die toten Lämmer dort in Ägypten vielen das Überleben sicherten, werde ich sterben, um euer Überleben zu sichern, und zwar in alle Ewigkeit. Und dann die Ermahnung, denkt daran, solange ihr dieses Brot esst und so oft ihr dieses Brot esst. Das Passa ist für die Juden ein Fest der Befreiung aus der Sklaverei und das Abendmahl soll es für uns sein. Als ich in meinem Büro saß und darüber nachdachte, diesen Zusammenhang zwischen Passa und Abendmahl, da dachte ich, ja, das gehört zusammen. Unser Glaube führt uns in die Freiheit. Nur wer das Abendmahl in allen Punkten mitfeiern kann, hat verstanden, um was es hier geht. Ich meine jetzt den tiefen Sinn von Abendmahl. Ich meine nicht, ob wir das fröhlich feiern oder feierlich feiern oder stehend oder sitzend oder mit Wein oder mit Saft. Nein, ich meine, nur wer sagt, das Brot, den Leib Christi, will ich in meinem Leben akzeptieren, wird diese Freiheit aus der Sklaverei der Sünde erleben können. Denn wir alle stehen doch in der Gefahr, Jesus so als Notnagel in der Not zu missbrauchen. So als Lebenserleichterer. Aber die Sache mit dem Blut, die Sache mit Folter und Tod, klammern wir doch gerne aus. Doch wer das Blut, wer den Tod Jesus ausklammert, hat ein Problem. Durch diesen Tod empfangen wir die Gnade der Vergebung unserer Schuld. Jesu Tod befreit uns von der Sklaverei der Sünde. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr sündigen. Doch das heißt, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Wir können Nein zur Sünde sagen. Paulus drückt das eigentlich sehr geschickt im Römerbrief aus. Da heißt das im 6. Kapitel in 2 Versen, zuerst in Vers 2. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns, für sie sind wir tot. Wie könnten wir dann noch weiter in der Sünde leben? Oder Vers 11. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Jesus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Das heißt, wenn nicht der Anfechtung kommt, dann kannst du sagen, hey, was willst du? Siehst du nicht, dass ich tot für dich bin? Ich lebe mit Jesus. Er wird mir helfen, diese Anfechtung zu überstehen. Vor der Predigt haben wir gerade den Text aus Lukas 22 gelesen. Dort sagt Jesus, er vergießt sein Blut, damit wir schuldlos leben können. Egal, was wir getan haben, egal, was wir gemacht haben. Jesus' Liebe ist so groß, dass er sagt, dreh dich zu mir um, wende dich mir zu und ich vergebe dir deine Schuld. Du kannst frei leben, du kannst heilig leben, du kannst Gemeinschaft mit mir haben. Letztens sprach mich in meiner Firma jemand an, ob ich zu der Kirche dort in Aurich-Rahe gehören würde. Ich sagte ja. Das tue ich. Und nach einem kurzen Gespräch sagte die Person, seid ihr nicht die Kirche, die immer mehr von Jesus redet und immer weniger über Gott? Ich dachte, gut, wenn das so wahrgenommen wird in Aurich, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit diesem Kompliment. Denn wenn wir so wahrgenommen werden, ist das gut. Ja, wir reden über Jesus, weil er uns die Tür zu unserem Vater im Himmel geöffnet hat. Weil er uns die Tür zu Gott geöffnet hat. Und dann sagte Jesus weiter, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Denkt daran, so oft ihr daraus trinkt. Das gehört zusammen, der neue Bund und das Blut des menschgewordenen Gottessohnes. Wir reden ja immer vom alten und vom neuen Bund. Was ist eigentlich ein Bund? Ich habe mich mal schlau gemacht. Also, ein Bund ist erst einmal eine bindende Abmachung, die eine Rechtsunsicherheit abstellt. Ein Bund ist ein Rechtsverhältnis, das die Pflichten und die Rechte jeder Partei festlegt. Lass uns mal ein Beispiel ansehen. Lassen wir uns mal den Bund zwischen Jakob und seinem Onkel Laban angucken. Jakob suchte eine Frau, kam zu seinem Onkel Laban. Und der Onkel ließ Jakob viele Jahre für die geliebte Rahel arbeiten. Und dann kam die Hochzeit und der Onkel schob Jakob die falsche Frau unter. Und ließ nochmal ihn 7 Jahre arbeiten für seine geliebte Rahel. Und irgendwann wurde Jakob dazu bunt. Er nahm seine beiden Frauen, seine Herde, seine Knechte und Mägde und machte sich aus dem Staub. Der Onkel Laban merkte das natürlich und hinterher. Irgendwann holte er Jakob ein und es kam zum Streit. Und die waren sich einig, wir müssen diesen Streit beilegen. Also wurde ein Bund geschlossen. Und zwar in folgender Reihenfolge. Erstens, sie waren sich einig, der Streit muss aus der Welt. Dann bauten die ein Steinmal. Auf diese Steine setzten die sich und aßen miteinander. Und bei diesem Essen besprachen die, was jetzt anders werden soll. Wie sie ihren Streit beilegen konnten. Und so schlossen sie folgende Abmachung. Erstens, Jakob verpflichtet sich, seine Frauen, also die Töchter Labans, anständig zu behandeln und keine weitere Frau mehr zu heiraten. Zweitens, beide verpflichten sich, diesen Stein, auf dem sie sitzen, als Grenzstein zu akzeptieren und nie in böser Absicht zu überschreiten. Und dann wird Gott als Zeuge angerufen. Als Beglaubigung für diese Abmachung wird ein Tier geopfert und das Fleisch gegessen und damit wird der Bund rechtskräftig. Im Alten Testament werden oft Bünde mit Gott geschlossen und meistens geht die Initiative dieser Bünde von Gott aus. Da ist der Bund Gottes mit Noah, Gott mit Abraham, Gott mit Israel. Gott hat seine Verträge immer eingehalten. Die Menschen haben bald alle Verträge mit Gott schnell gebrochen. Denkt alleine an den Sinai-Bund. Gott verpflichtet sich, Israel zu seinem Eigentum, zu seinem Volk zu machen. Für Israel soll Gott heilig sein. Das Bundeszeichen sind die 10 Gebote. Und der Bund wird rechtskräftig, indem das Volk sich Gott unterstellt und mit dem Blut eines Opfertieres besprengt wird. Sehr kurze Zeit später, bricht das Volk Israel den Bund, indem es sich einen Götzen, ein goldenes Kalb baut und darum tanzt und es anbetet. Nach diesem Bundesbruch wird der Bund unter gleichen Zeichen wiederhergestellt, und zwar mit der Begründung, dass Gott gnädig ist und Vertragstreue hält, obwohl seine Partner versagen. Aus diesem Grund setzt der neue Bund, in dem wir leben, voraus, dass der Bund von Seiten des Volkes, also von unseren Seiten, von den Seiten der Menschen gebrochen ist und damit rechtlich gar nicht mehr besteht. Jesus kam in eine Welt, in der die Menschen den Bund mit Gott gebrochen hatten und gebrochen haben. Doch Gott in seiner Gnade blieb seinen Bünden treu. Er steht dazu, auch wenn wir die Bünde nicht erfüllen. Darum ist der neue Bund, den Jesus hier in den Einsetzungsworten anspricht, alleine auf Gottes Erbarmen begründet und auf nichts sonst. Wir haben alle Abmachungen gebrochen. Auch dieser Bund wird mit dem Blut besiegelt, mit dem Blut unseres Herrn Jesus Christus. Denn ein Testament tritt erst nach dem Tod des Erblassers in Kraft. Und so hat Jesus dem Bund Gottes Geltung und Gültigkeit verschafft. Jesus ist also der Begründer und Mittler des neuen Bundes und damit Ziel und Erfüllung aller Verheißungen, auch der Verheißungen des alten Bundes. Gott steht zu seinem Wort und weitet sogar die Bünde mit Israel durch Jesus auf die ganze Menschheit aus. Nicht nur die Israeliten sind Gottes Volk, sondern alle gehören zu Gottes Volk, die den Vertrag, den Jesus am Kreuz rechtskräftig hat werden lassen, in ihrem Leben annehmen. Wer diesen Vertrag unterschreibt, ist ein Kind Gottes. Er ist ja sogar mehr. Die Israeliten sind das Volk Gottes, Gottes Diener. Wir sind seine Kinder. Wir dürfen Vater sagen. Jesus ist unser Bruder. Wer sein Leben Jesus anvertraut, ist ein Kind Gottes. Das lässt es in Aurich eine Tauffeier. Und bei jedem Taufseminar kommt die Frage, ist die Taufe denn seligmachend? Nee, ist sie natürlich nicht. Die Taufe ist für mich die für alle sichtbare Unterschrift unter diesem Vertrag. über diesen Vertrag, über den wir hier reden. Ich mache meine Entscheidung fest vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich stelle mich bewusst zu Jesus unter das Kreuz und ratifiziere den Vertrag, den Jesus mit seinem Blut schon unterschrieben hat. Und ich zeige in der Taufe, ja, ich will mit Jesus leben. Ja, ich will diesen Vertrag unterschreiben und ich weiß, er ist erfüllt. Weil Jesus wusste, ich kann diesen Vertrag gar nicht einhalten. Ich breche ihn immer wieder. Darum hat Jesus diesen Vertrag erfüllt, als er für mich starb. Der Schreiber des Hebräerbriefes drückt das im 9. Kapitel in Vers 12 so aus. Als Christus sein Blut ein für allemal zum Opfer gab, hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Nach den Regeln des alten Bundes wurde jemand rein, den die Sünden unrein gemacht haben, wenn er mit dem Blut von Böcken und Stieren oder mit der Asche einer geopferten Kuh besprengt wurde. Wie viel mehr wird uns das Blut Jesu Christi von unseren Sünden reinwaschen? Der Saft beim Abendmahl ist das Symbol für das vergossene Blut Christi. Denkt daran, solange ihr dieses Fest feiert. Wie die Israeliten das Passah feiern sollen als Erinnerung der Errettung, sollen wir das Abendmahl feiern als Erinnerung an den Tod Jesu für unsere Schuld. Und das Denkt daran ist eigentlich mehr als ein Erinnern. Das Denkt daran heißt, vergegenwärtigt es euch, holt es hier in eure Gegenwart, holt es in euer Leben zurück. Und wie lange? Jesus sagt, so lange, bis ich wiederkomme. Ich bin immer wieder begeistert, wie wichtig ich für Gott bin, wie wichtig du für Gott bist. Auch wenn ich ihm den Rücken kehre, wenn ich sündige, ist er da. Er steht zu seinem Bund, er vergibt mir. Wer sich beim Abendmahl bewusst macht, was hier passiert, wer sich unter das Kreuz stellt, wer diese Bluttat als Befreiung von Schuld und Sünde erlebt, gehört zu Jesus Christus, gehört zum Leib Christi. Ist schon eine verrückte Vorstellung, nicht, dass die Leute rechts und links, vor und hinter dir, Glieder an diesem Leib sind. Vielleicht ist neben dir der Mund Jesu oder das Ohr oder der Fuß. Guckt euch um, ich weiß nicht, welche Gaben ihr habt. Wir sind Körperteile Jesu, Teile an seinem Leib. Das Kreuz schweißt uns als Glieder am Leib Jesu zusammen. Für mich ist immer nicht zu begreifen, warum Jesus das tat, aber er tat es. Für jeden Menschen auf dieser Welt, wenn du der Einzigste wärst für dich. Und das lassen wir uns jetzt bewusst machen, wenn wir Abendmahl feiern. Vorher lasst uns das Lied 157 zusammen singen, auf dem Lamm ruht meine Seele.